Nachdem wir das letzte Mal uns mit dem Buch Esra, mit den Büchern der Könige beschäftigt haben, kommen wir heute zu Esra. Die Königsbücher haben uns gebracht bis auf die Gefangenschaft in Babylon. Das Buch Esra führt aus der babylonischen Gefangenschaft hinaus ins Land der Väter zurück. Ich lese in Esra Kapitel 1, Vers 1 und folgende. Und im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kores, des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh. Nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her waren, unterstützten sie mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, außer allem, was freiwillig gegeben wurde. Und der König Kores ließ die Geräte des Hauses des Herrn herausbringen, welche Nebukadnezar aus Jerusalem weggeführt und in das Haus seines Gottes gelegt hatte. Und Kores, der König von Persien, ließ sie hinausbringen unter der Aufsicht Mithredats, des Schatzmeisters, und dieser zählte sie dem Sesbazar, dem Fürsten Judas, dar. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher von zweiter Gattung, 1000 andere Geräte. Aller Geräte von Gold und von Silber waren 5400. Das alles brachte Sesbazar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Die Botschaft des Buches Esra ist diese: Die Befreiung aus der Macht Babylons führt zu Erweckung und Erneuerung des Gottesdienstes in Jerusalem. Heute wird viel über Erweckung gesprochen. Das Buch Esra zeigt, was gottgemäße Erweckung ist. Wir haben ja bereits diesen Ausdruck gefunden in Vers 1. Da erweckte der Herr den Geist Kores. Und dann in Vers 5, in der Mitte, an jeder, dessen Geist Gott erweckte. Es geht hier um Erweckung. Eine kurze Übersicht über die Zeitgeschichte, um das Buch Esra gut einordnen zu können. Die babylonische Gefangenschaft begann nach dem Untergang des assyrischen Weltreiches. 612 vor Christus fiel Ninive, prophezeit im Buch Nahum. 608 war Assur endgültig am Boden. Und Babylon stieg auf zur Weltmacht Nummer 1. Das war der Beginn der babylonischen Weltherrschaft. Babylon hatte 70 Jahre eine Weltherrschaft, nämlich von 608 bis 538. Das sind diese 70 Jahre, die Jeremia schon im Voraus angekündigt hatte. Jeremia 25, 11 bis 12. Und 29, Vers 10. Es heißt dort nicht, dass die Juden 70 Jahre in der Gefangenschaft sind, sondern es heißt, dass die Zeit Babels 70 Jahre dauert, wo Babel an der Macht ist. Aber zu einem großen Teil machten diese 70 Jahre die babylonische Gefangenschaft aus. Sie begann im Jahr 605 mit der ersten Wegführung ins Exil nach Babylon, beschrieben in Daniel 1. Das war die Zeit, als Daniel ins Exil kam. Es gab eine zweite Wegführung im Jahr 597. Das ist die Wegführung, die in Hesekiel 1 erwähnt wird. Da kam auch Hesekiel nach Babylonien. Dritte Wegführung im Jahr 586 und das war die Katastrophe. Das war die größte Wegführung und da wurde Jerusalem zerstört und der Salomonische Tempel, so beschrieben in 2. Chroniker 36. Es gab etwas später, um 582, noch eine vierte Wegführung, die wird aber nur in Jeremia 52, Vers 30 erwähnt. Die Wende kam im Jahr 538, als die Perser und Meder das babylonische Reich eroberten. Die Folge war, sofort kehrte der persische König Kores die Politik der früheren babylonischen und assyrischen Könige auf den Kopf. Die Assyrer und Babylonier, die haben als Politik gehabt, man muss ein Volk erobern und damit sie sich auch wirklich gut unterwerfen, sollte man sie entwurzeln, indem man sie deportiert an einen ganz anderen Ort. Dadurch verlieren sie ihre Wurzeln, die Tradition wird abgebrochen und sie finden sich mit der Situation ab. Nun, Kores sagte sich, wir machen genau das Gegenteil. Wir erobern Völker und dann lassen wir die früher deportierten Völker wieder zurückkehren an ihren Ursprungsort und dann gehorchen sie uns aus Dankbarkeit. Das ist eine Politik von Perestroika und Glasnost. Aber die funktioniert nicht zu allen Zeiten. Ja, haben wir festgestellt. Damals hat es eben funktioniert. Und in diese Politik hinein gehört dieser Erlass in Esra 1. Kores hat also viele Völker wieder zurückkehren lassen und auch die Juden. Und er hat bei anderen Völkern, hat er auch zum Beispiel ihre deportierten Götzenbilder wieder zurückbringen lassen in die Ursprungstempel. Das wissen wir aus der Archäologie. Ich komme dazu nach der Pause. Da mache ich einen Einschub mit einer Computerpräsentation. Da zeige ich einige Bilder zum Thema Buch Esra und da zeige ich ein bisschen die Archäologie, die das alles schön außerbiblisch dokumentiert, was wir jetzt in der Bibel selber sehen. Die Folge dieses Heimkehrediktes von Kores war, Zehntausende von Juden kehrten aus dem Irak, dem heutigen Irak, Babylonien, zurück in das Land der Väter. Das wird beschrieben in Esra 1 und 2. Israel, das Land Israel, war von da an eine persische Provinz. Im Herbst 537, im darauffolgenden Jahr, wurde dann der Altar auf dem Tempelberg in Jerusalem aufgerichtet, so beschrieben in Esra 3,3. Im folgenden Jahr, im Frühjahr 536, wurde dann der Grund zum Tempelhaus des zweiten Tempels gelegt, Esra 3, 8 und 10. Man baute von da an den zweiten Tempel, der Salomonische war der erste Tempel. Aber im Jahr 522 kam es zu einem Baustopp. Das wird beschrieben in Esra 4, 23 bis 24. Ein späterer Perserkönig wollte verbieten, dass weiter an dem Tempel gebaut würde. Aber um 520, also nicht so lange danach, traten die Propheten Haggai und Zacharia auf und die ermutigten das Volk, an den Tempel trotz des Verbots weiterzubauen, weil ein göttlicher Befehl da war, den Tempel zu bauen. Da kann ein menschlicher Befehl nichts dagegen tun. Und das führte dann zu einer Neuabklärung, der Fall wurde aufgerollt und der persische König Darius Hystaspis untersuchte das und stellte dann fest in den Archiven, ja natürlich, Kores hat ja vor Jahren eine Bauerlaubnis gegeben, das muss also so weitergeführt werden. Dieser Tempel soll vollständig wieder aufgebaut werden. 516, so beschrieben in Esra 6, 14 bis 15, wurde der Tempel dann endgültig vollendet und eingeweiht. Dann macht das Buch Esra einen zeitlichen Sprung von Kapitel 6 zu Kapitel 7. In Kapitel 7 kehrt im Jahr 457 der Priester Esra aus Babylonien zurück. Und er kannte das Gesetz Mose durch und durch und wollte den Juden im Land wieder die Bibel gründlich beibringen, sie darin unterrichten. Und das führte also zu Reformen, kann man sagen, unter den Zurückgekehrten. Wir stellen aber fest, zwischen Esra 6 und 7 gibt es eine zeitliche Lücke von 57 Jahren. Das realisiert man nicht, wenn man einfach so liest, oder? Man muss wirklich die Zeitangaben, muss man halt durchrechnen. Aber, was fällt in diese Zeit hinein? Die Geschichte, die im Buch Esther beschrieben ist. Das ganze Drama des Buches Esther fällt zwischen Esra 6 und 7 hinein. Das Buch Esther haben wir schon an einem früheren Bibelstudientag durchgenommen. Also die Lücke ist bereits gefüllt, jetzt machen wir den Rest. Im Jahr 445 kehrte dann Nehemia aus dem Exil zurück und baute die Stadtmauern von Jerusalem. Das wird im Buch Nehemia, das auf Esra folgt, beschrieben. Um 400 circa, könnte auch 420 sein, trat Malachi auf, der letzte Schriftprophet des Alten Testaments. Er rief noch einmal auf zur Umkehr, kündigte das Kommen des Messias an und seines Vorläufers, Johannes den Täufer, Malachi 3,1 und die letzten paar Verse des Buches. Dann gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Ich habe in der Fußnote ein Zitat hingefügt aus dem Talmud, Sanhedrin 11a, dort heißt es, nachdem die letzten Propheten Sacharja, Haggai und Malachi gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Das wird übrigens auch in 1. Makkabäer 9,27 bestätigt, dass es in der Zeit nach Malachi keine Propheten mehr gab. Übrigens, in der Zeit nach Malachi entstanden die Apokryphen und von daher haben wir ein ganz klares Zeugnis, dass die nicht von Gott inspiriert sind. Denn die sind entstanden in einer Zeit, als die Schriftpropheten aufgehört hatten in Israel und darum hat man diese Bücher im orthodoxen Judentum nie als inspiriert angesehen. Ja, sie selber bezeugen sogar, dass es keine Propheten mehr gab in der Makkabäerzeit, in der Zeit davor. 1. Makkabäer 9,27. Wir gehen weiter zum Autor des Buches. Der Autor des Buches Esra ist Esra selbst. Das sieht man bezeugt im babylonischen Talmud. BT bedeutet babylonischer Talmud. Das ist das wichtigste theologische Werk im nachbiblischen Judentum. Im Traktat Baba Batra 15a heißt es klar, dass Esra dieses Buch geschrieben hat. Das ist auch in Übereinstimmung mit dem Buch selber. Esra 7, 28, 8, 15 und so weiter. Da spricht Esra in der Ich-Form. Esra und Nehemia bildeten ursprünglich ein Buch. Darum sind sie in der Septuaginta, in der ältesten griechischen Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, bilden sie ein Buch. Und in der hebräischen Bibel, im masoretischen Text, werden die Verszählungen beider Bücher am Schluss zusammengefasst. Das zeigt, dass sie klar als ein Buch betrachtet werden. Jetzt eine ganz kurze Übersicht über den Aufbau des Buches Esra. Wir haben zwei große Teile. Römisch 1, Kapitel 1 bis 6, die Rückkehr unter Zerubabel. Das sind die Jahre 539 bis 516 vor Christus. Dann Römisch 2, die Kapitel 7 bis 10, das ist die Rückkehr unter Esra, 457 und folgende vor Christus. Wir können ganz kurz die Kapitel charakterisieren. Das erste Kapitel, das wir gelesen haben, behandelt den Rückkehrerlass des Kores. In Kapitel 2 gibt es dann eine Liste der Zurückgekehrten. Die werden da so schriftlich aufgeführt. Kapitel 3 beschreibt den Beginn des Tempelbaus. Aber Kapitel 4 spricht von den Problemen, die darauf folgten. Es gab eine Behinderung des Tempelbaus durch die Samaritaner. Aber in Kapitel 5 kommt es zu einer Wiederaufnahme des Tempelbaus. In Kapitel 6 der Tempel wird vollendet. Dann der zweite Teil, mit Kapitel 7 beginnend, beschreibt Esras Rückkehr und seinen königlichen Empfehlungsbrief, den er vom damaligen Perserkönig erhielt. Kapitel 8 beschreibt die Rückkehrenden, die mit ihm kamen, und ihre geistliche Verfassung. Kapitel 9 beschreibt eine Katastrophe. Der moralische Zustand war damals verheerend. Viele gingen Mischehen ein mit Heidinnen. Und da wird beschrieben Esras Buße über den verheerenden geistlichen Zustand des Volkes Gottes. Und Kapitel 10 beschreibt dann die Reinigungsaktion des Volkes Gottes, wie Esra eine Reform durchführt. Gehen wir weiter zum Blatt 3, da haben wir ein paar Besonderheiten im Buch Esra zusammengefasst. Es ist ja bekannt, das Alte Testament ist hebräisch geschrieben. Aber es gibt ein paar Ausnahmen von dem ganzen etwa 10 Kapitel, die auf Aramäisch geschrieben sind. Und das ist in Esra so der Fall. Also Esra beginnt auf Hebräisch bis Kapitel 4, Vers 7. Und dann kommt ein aramäischer Teil, Kapitel 4, 8 bis 6, 18. Dann wird es wieder Hebräisch und nochmals wechselt die Sprache in Kapitel 7 bis 26. Warum dieser Sprachwechsel? Bereits zur Zeit von Nebukadnezar war Aramäisch die Verkehrssprache, also man kann sagen, das Englisch von damals. Und unter den Persern wurde das sogar noch ausgeprägter, dass also Aramäisch wurde als Verkehrssprache benutzt von Indien bis nach Afrika. Nun, in diesen aramäischen Teilen kommen Briefe vor von persischen Königen oder Briefe, die nach Persien in die Hauptstadt geschickt wurden. Und die sind von Esra original kopiert worden, im Wortlaut. Und darum hat er dann gleich auch die Sprache gewechselt in diesen Teilen, wo er diese Briefe aufführt. Übrigens in Daniel 2 bis 7, dort haben wir auch diesen Sprachwechsel. Daniel 2, Vers 4 und folgende bis Kapitel 7 sind aramäisch. Und das sind diese Prophezeiungen, die besonders Bezug haben auf die nichtjüdischen Völker. Und damit die Nichtjuden auch Zugang hätten zur biblischen Prophetie, hatte Daniel das in der Verkehrssprache von damals auf Aramäisch, also heute Englisch, abgefasst. Nebenbei gesagt, das zeigt, dass Prophetie tatsächlich ein Thema ist für Ungläubige. Ja, weil gerade durch die Prophetie können wir sehr deutlich machen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nun noch ein paar Besonderheiten. Aus dem babylonischen Exil kehrten nur 4 der 24 Priesterabteilungen zurück. Wir lesen dazu aus Esra 2. Da sehen wir, warum diese ganze Liste eben von Bedeutung ist. In Vers 36 heißt es, die Priester, die Söhne Jedaias vom Hause Jeschua, 973. Die Söhne Immers, 1250. Die Söhne Paschurs, 1247. Die Söhne Harims, 1017. Nicht wahr? David hatte die ganze Priesterschaft, es waren ja tausende von Priestern, die hat er eingeteilt in 24 Priesterklassen und die hatten dann immer bestimmte Zeiten im Jahr, wo sie turnusgemäß an der Arbeit waren in Jerusalem. Und das kann man nachlesen in 1. Chroniker 24. Aber jetzt aus der Gefangenschaft kamen plötzlich nur noch 4 Klassen zurück. Das war nicht einfach die Rückkehr aller Juden. Ich habe das ja letztes Mal erklärt in dem Vortrag über den Untergang Babylons, dass Juden in Babylonien zurückblieben bis ins 20. Jahrhundert. Und dass es dann im 20. Jahrhundert eine große Flucht der übriggebliebenen Judenheit zurück ins Land gegeben hat. Kurz, Jeremia 15, 59 sagt, kurz vor dem Untergang Babels sollen alle Juden aus Babylon flüchten. Also ist es so, nur ein Teil ist damals zurückgekehrt und die Rückkehr aus dem babylonischen Exil ist eigentlich etwas, das anhält bis in unsere Zeit. Ja, das muss man heilsgeschichtlich sehen, von damals bis heute. Nun, was sollte man machen, damit man wieder die 24 Klassen hatte? Die 4 wurden durchs Los künstlich aufgesplittert in wieder 24 Klassen. Und so hat man dann wieder den Priesterdienst organisiert. Jede Klasse macht eine Woche von Sabbat bis Sabbat Dienst, dann darf sie wieder heim und dann gibt es noch ein zweites Mal im Jahr, so kommt man auf 48 Wochen und an den großen Festen Passa, Pfingsten und Laubhütten, da mussten jeweils alle 24 Klassen antreten, weil es so viel Arbeit gab, wenn das ganze Volk nach Jerusalem kam. Nun, in der Fußnote 16 habe ich einen Zug zum Neuen Testament. Wenn nun in Lukas 1, Vers 5 gesagt wird, dass Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der Priesterabteilung von Abia angehörte, so drückt dies nicht aus, dass er von Abia, dem Haupt der 8. in 1. Chroniker 24, 10 aufgezählten Priesterabteilung, in biologischem Sinn abstammte. Er gehörte lediglich der Priesterabteilung an, die Abias Namen trug. Und darum ist der Text ganz genau exakt, wenn es heißt in Lukas, er war von der Abteilung des Abia. Nicht aus dem Hause Abias oder so. Der Wiederaufbau, nächster Punkt, des Tempels sollte exakt an der früheren Stelle stattfinden. Ich komme dann im zweiten Teil nochmals darauf zurück mit den Bildern. Wichtig ist zum Beispiel Kapitel 5, 15 und 6, 7. Das sind aramäische Teile. Und da wird für Stelle wird das aramäische Wort Atar gebraucht. Und das heißt sogar Spur. Also auf der Spur des Alten soll der Tempel wieder aufgebaut werden. gewissermaßen keine Elle daneben. Aber damals war ja der Tempel erst ein paar Jahrzehnte zerstört und deshalb hatte man noch die Überreste der Grundmauern, sodass man sofort wusste, an welcher Stelle genau der zweite Tempel wieder aufgebaut werden sollte. Dann unter den Besonderheiten habe ich weiter vermerkt, kein Wiederaufbau nach den Plänen von Hesekiel, 40 bis 48. Das Buch Hesekiel wurde ja geschrieben in der babylonischen Gefangenschaft. Nun kommen die Juden zurück aus der Gefangenschaft, um den Tempel zu bauen, und sie haben den Plan von Hesekiel. Aber sie bauen den Tempel nicht nach Hesekiel, sondern wesentlich nach dem salomonischen Tempel. Warum? Weil sie wussten, wir sind noch nicht in der Endzeit. Hesekiel 40 bis 48 beschreibt aber den Endzeittempel, der ist noch nicht zu bauen. Und wieso konnten sie genau wissen, dass sie nicht in der Endzeit waren? Sie kamen ja aus der Zerstreuung zurück. Ganz einfach. Daniel 9, das Buch Daniel wurde ja auch in der babylonischen Gefangenschaft geschrieben. In Daniel 9 studiert Daniel das Buch Jeremia und realisiert diese 70 Jahre, die Jeremia für die Zeit Babels vorausgesagt hatte. Und dann bekommt er eine Prophetie, bis dass der Messias kommt, vergehen 69 mal 7 Jahre. Dann kommt der Messias und er wird ermordet werden. Und dann wird die Stadt und der Tempel wieder zerstört werden. Und dann kommt eine lange Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem und dann kommt die Endzeit und die völlige Wiederherstellung Israels. Also aus Daniel 9 wussten sie, wir sind noch nicht in der Endzeit, aber wir gehen jetzt ins Land und erwarten den Messias. Und 69 mal 7 Jahre nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems soll dann der Messias kommen. Und das ist genau so geschehen. Exakt. Aber er wurde ermordet, Daniel hat es gesagt. Und in der Folge, im Jahr 70, wurde der zweite Tempel und Jerusalem zerstört. Und dann kam eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem bis ins 20. Jahrhundert. Im Ersten Weltkrieg wurde Jerusalem erobert von den Engländern. Das ist nach einer langen Kette von viel Krieg und Verwüstung über Jerusalem ein neuzeitliches besonderes Ereignis. Übrigens, in diesem Krieg um Jerusalem, im Ersten Weltkrieg, kamen 3.000 englische Soldaten ums Leben und 19.000 türkische. Also stellt man sich manchmal gar nicht so vor, wenn man dort diese Fakten aus der Geschichte hört, was das für ein Massaker war. Und dann der Sechstagekrieg, 1967. Aber das führt in die Endzeit und dann kommt die Wiederherstellung Israels nach Daniel. Und das wissen orthodoxe Juden heute. Ja, jetzt sind wir in der Endzeit. Denn wir kommen aus der ganzen Welt zurück, nicht aus Babylon. Und darum interessieren sie sich heute für den genauen Ort, wo der Tempel stand, die genaue Spur des Alten, und sie interessieren sich für Hesekiel 40 bis 48, weil es Endzeit ist. Also wir sehen, wie das Buch Esra, das ist einfach ein ganz wichtiges Element in der gesamten heilsgeschichtlichen Schau in einem ganzen Zusammenhang. Noch den letzten Punkt um den Besonderheiten erwähne ich jetzt. Immer wieder erwähnt das Buch Esra die gute Hand Gottes. Ich habe hier eine ganze Reihe von Stellen aufgeführt. Und dieser Ausdruck setzt sich dann fort auch im Buch Nehemia. Also Esra hat ihn zuerst gebraucht, diesen Ausdruck, und Nehemia verwendet ihn auch. Möglicherweise, weil er ihn gelernt hat von Esra. Esra zeigt all dieses Gelingen, dass wir zurückkehren konnten, dass es eine Erweckung gab, eine kleine, war eine bescheidene Erweckung, aber es war eine Erweckung. Das war alles nicht, weil wir so tolle Leute waren, sondern weil die gute Hand Gottes über uns war. Das macht nicht aus uns die wichtigen Leute, sondern Gottes Majestät wird gesehen. Jetzt hier zu dem letzten Abschnitt auf Kapitel 3, ein Gang durch das Buch Esra. Wir haben bereits das Kapitel 1 gelesen. Es wird dort Bezug genommen auf Jeremia. Eben auf diese Jeremia-Prophetie, Kapitel 25, 11 bis 12, 29, 10, wo es um die 70 Jahre Babylons geht, die sich so eindrücklich erfüllt haben, 608 bis 538. Was uns zeigt, Gott hat die Geschichte absolut in der Hand. Aber noch etwas, hier haben wir das Phänomen, wie im Alten Testament das Alte Testament zitiert wird. Ja? Und die mussten nicht irgendwie auf ein Konzil warten, bis Jeremia als Heilige Schrift anerkannt wurde. Jeremia war schon damals Heilige Schrift. Und auch Daniel, der ja eigentlich sogar ein Zeitgenosse war, als junger Mann von Jeremia, zitiert Jeremia in Daniel 9. Also dieses Phänomen gibt es noch recht häufig. Im Alten Testament wird das Alte Testament zitiert. Und dann kommt noch etwas dazu. Dieser Kores wurde auch schon von Jesaja vorausgesagt. Und zwar in Jesaja 44, Vers 26. Schlagen wir es auf. Und das ist echt phänomenal. Weil das Buch Jesaja wurde geschrieben in der Zeit von 740 bis etwa 680 vor Christus. Also rund um 700 vor Christus. Genauer 758 bis 698 vor Christus. Und nun hier in Jesaja 44 wird Kores, ein Mann, den es damals gar noch nicht gab, mit Namen prophezeit. Jesaja 44, da geht es in Vers 26 um Gott, der das Wort seines Knechtes bestätigt. Und den Bescheid seiner Boten, das sind die Propheten, vollführt. Der von Jerusalem spricht, es soll bewohnt werden. Und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden. Und ich will seine Trümmer wieder aufrichten, der zur Flut spricht, versiege. Und ich will deine Ströme austrocknen. Der von Kores spricht, mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt. Indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel, er werde gegründet. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen und damit ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm aufzutun und damit Tore nicht verschlossen bleiben. Ich werde vor dir herziehen und werde das Höckerichte eben machen. Eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, damit du wissest, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen, rief ich dich bei deinem Namen. Ich gab dir einen Beinamen und du kanntest mich nicht. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Ich gürtete dich und du kanntest mich nicht. Auf dass man wisse vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. So ausführlich über Kores. Und Gott sagt ausdrücklich, du kanntest mich nicht, aber ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ich werde die Völker vor dir niederwerfen. Und du wirst schließlich Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen lassen. Das war natürlich phänomenal für die Juden damals. So die Prophetie vor ihren Augen erfüllt zu sehen, da kommt tatsächlich ein König namens Kores und unterwirft die ganze Welt von Indien, jenseits des Indus, bis nach Kleinasien und bis nach Afrika. Was hat die liberale Theologie daraus gemacht? Ich habe heute Morgen über die Aufklärungszeit gesprochen. Die Aufklärungszeit kam auf die Reformation. Die Reformation war eine Rückkehr zum Wort Gottes. Aber dann kam die Aufklärung, da hat man alles Übernatürliche abgelehnt. Und man hat den eigenen Verstand zur höchsten Instanz gemacht, die entscheidet über, was es gibt und was es nicht gibt. Und drittens, es war ein Fortschrittsdenken. Die Menschheit wird immer besser und die Menschheit hat einen guten Kern. Und durch Erziehung wird die Menschheit immer besser. Ja, die Menschheit wird immer besser und man muss immer verhandeln und dann kommt man zum Ziel. Das hat sich dann mit der folgenden Zeit in ganz Europa tief eingeprägt. Nun, die hatten natürlich ein Problem mit Jesaja, das geht ja gar nicht. Da ist ja Kores erwähnt, das kann gar nicht Jesaja geschrieben haben. Das muss später geschrieben worden sein. Und darum haben wir dann Jesaja aufgeteilt in einen ersten Jesaja, da gibt es Kapitel 39, und dann einen zweiten Jesaja ab Kapitel 40. Und dann, als nächster Schritt, haben wir dann Jesaja in drei Teile aufgeteilt, aber dann haben wir gesehen, das geht auch nicht. Und dann hat man die Teile selber nochmals total zerfetzt in alle möglichen Teile. Also Jesaja ist voll und ganz zersägt worden. Interessant ist ja, wie ist Jesaja gestorben? Die außerbiblische Tradition überliefert, dass Jesaja geflohen ist vor seinen Feinden in einen hohlen Baum. Und dann hat man diesen Baum umgesägt. Und in Hebräer 11 wird darauf Bezug genommen unter den Glaubenshelden. Da wird gesagt, wie sie wurden versucht, gegeißelt und sie wurden zersägt. Das ist ein Bezug auf Jesaja. Das, was die Widerspenstigen damals mit Jesaja gemacht haben, das haben die liberalen Theologen später mit seinem Buch gemacht. Weil Jesaja nicht mehr da war, konnten sie ihn nicht mehr. Nun, das Problem ist natürlich, was machen die liberalen Theologen mit Prophezeiungen, die sich in unserer Zeit erfüllen? Über die wird einfach nicht gesprochen. Das ist das Phänomen. Die sprechen nur über diese Dinge und dann sagen sie, das ist gefälscht, das geht ja gar nicht. Aber das, was sich in unserer Zeit erfüllt, das wird einfach ignoriert. Gut, dann ignorieren wir das auch und gehen weiter. Ich habe bereits darauf hingewiesen, die Erweckung wird erwähnt, aber es wird jedes Mal gesagt, dass Gott erweckt. Nicht der Mensch erweckt, Gott erweckt. Also es hängt nicht von uns und unseren Methoden ab, sondern von Gottes Souveränität. Und es war in Gottes Zeitplan, nach 70 Jahren Babel kommt die Rückkehr. Und hat Gott erweckt. Aber die haben nicht irgendwie eine besondere Methode angewendet. Aber was man sagen kann in Daniel 9, als Daniel das so studiert hat, hat er begonnen, Buße zu tun für sein ganzes Volk. Und hat sich verabscheut für all die Untreue, die die Väter begangen haben. Und auch seine persönliche Schuld hat er bekannt. Und in Esra sehen wir, wie Gott dann eine Erneuerung gewirkt hat, von sich aus. Aber es war eine beschränkte Sache, denn es kamen ja lange nicht alle zurück. Aus Babylon. Aber es kam eine ganze Schar zurück. Kapitel 2, in der Liste der Rückkehrenden sehen wir, es waren etwa 50.000 Männer. Die Frauen, die Zahl der Frauen und der Kinder wird nicht aufgelistet, also kann man eine Hochrechnung machen, vielleicht waren das 200.000. Oder sogar noch ein bisschen mehr, die zurückkommen. Je nachdem, was wir als Familiengröße einsetzen. Aber unter diesen Rückkehrenden gab es ein Problem. Ich lese Kapitel 2, 58. Und diese sind es, die aus Tel-Melach, Tel-Harsha, Kerub, Adan, Immer hinaufzogen. Aber sie konnten ihr Vaterhaus und ihre Abkunft nicht angeben, ob sie aus Israel wären. Die Söhne Delaias, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, 652. Und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habayas, die Söhne Hakots, die Söhne Barsileis, die eine Frau von den Töchtern Barsileis des Gileaditers genommen hatte und nach ihrem Namen genannt wurde. Diese suchten ihr Geschlechtsregisterverzeichnis, aber es wurde nicht gefunden. Und sie wurden von dem Priestertum als unrein ausgeschlossen. Und der Tirsata, das ist der persische Titel für den Landpfleger, und der Tirsata sprach zu ihnen, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürften, bis ein Priester für die Urim und die Tumim aufstände. Ja, also da gab es die Pflicht, jeder musste nachweisen, dass er aus dem Volk Gottes stammt. Durch Geburt. Es ist so, in 1. Chroniker 9 wird uns erklärt, wie schon lange vor der babylonischen Gefangenschaft das ganze Volk verzeichnet wurde. 1. Chroniker 9,1. Und ganz Israel wurde im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet. Und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde wegen seiner Untreue nach Babel weggeführt. Also im Normalfall, selbst nach der babylonischen Gefangenschaft, konnten alle ihre Geschlechtsregister mitnehmen und klar beweisen, ich gehöre zum Volk Gottes. Aber es gab solche, die konnten das nicht, hatten kein Verzeichnis mehr und so konnte man sie nicht anerkennen als wirklich zum Volk Gottes gehörig. Und dann wurde aber eine Hoffnung geäußert, wenn ein Priester, ein Hohepriester für die Urim und die Tumim aufsteht, dann kann das Problem gelöst werden. Was ist das, die Urim und die Tumim? Da gehen wir zu Seite 2, letzter Abschnitt, was im zweiten Tempel fehlte. Unter Punkt 4 wird genannt fehlende Urim und Tumim. Was ist das? Im Brustschild des Hohenpriesters wurde zur Zeit der Stiftshütte und des ersten Tempels die Urim und die Tumim aufbewahrt. Der Hohepriester hatte ja ein Brustschild mit 12 Edelsteinen. Darauf waren die Namen der 12 Stämme Israels eingeritzt. Und in diesem Brustschild drin gab es etwas, das nannte man Urim, Lichter, Tumim, Vollkommenheiten. Und damit konnte man den Willen Gottes befragen auf ein Ja oder ein Nein. Ich habe in der Fußnote 8 eine Fülle von Stellen über die Urim und Tumim zusammengestellt, aus 2., 3., 4., 5. Mose und so weiter. Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil besaß man diese Einrichtung, um den Willen Gottes zu erfragen, nicht mehr. Aber da wurde die Hoffnung ausgedrückt, dass die Möglichkeit der göttlichen Urteilsfindung durch dieses Mittel wieder zurückkommen würde. Aber jetzt rückblickend können wir sagen, es kam nie mehr. Bis ins Jahr 70 hat man die Urim und die Tumim nie mehr gehabt. Kein hoher Priester hatte die je wieder zur Verfügung. Und das wird so bestätigt im babylonischen Talmud, Fußnote 9, im Traktat Joma 21b. Es gab eine ganze Reihe von Dingen, die fehlten im zweiten Tempel. Das war nicht so eine einfache Sache. Die kamen zurück aus der Gefangenschaft und wollten den Tempel nach dem Vorbild des Salomonischen, der so herrlich war, sprichwörtlich wunderbar, der wollte man wieder aufbauen. Und jetzt Man hatte natürlich nicht mehr einen reichen König wie Salomo. Also musste alles schlicht gemacht werden. Und weiter, man hatte keine Bundeslade mehr im Allerheiligsten. Das habe ich hier unter Punkt 1, was im zweiten Tempel fehlte, aufgeführt. Keine Bundeslade. Das Allerheiligste des zweiten Tempels war ein leerer Raum. Ich gebe in der Fußnote an, aus welchen geschichtlichen Quellen wir das wissen. Die Bundeslade befand sich nicht mehr dort. Das steht im Talmud Yoma 52b. Keine Bundeslade. Zweitens, kein Feuer vom Himmel. Bei der Stiftshütte und im ersten Tempel wurde jeweils das erste Opfer durch einen Blitz vom Himmel entzündet. Das kann man nachlesen, 3. Mose 9, 2. Chroniker 7. Dieses Feuer von Gott wurde anschließend fortdauernd auf dem Altar erhalten. Darum wird in 3. Mose 6, 5 gesagt, dass man das Feuer beständig auf dem Altar brennen lassen muss. Aber so etwas geschah beim zweiten Tempel nie. Wenn wir dann auf Kapitel 3 kommen, wo sie zunächst als erstes den Altar bauen und wieder opfern, da haben sie menschliches Feuer genommen. Also das Feuer vom Himmel war nicht mehr da. Eigentümlich, alles so Zeichen und Wunder aus der früheren Zeit hatte man in der späteren Zeit nicht mehr. Und trotzdem hat man eine Erweckung. Das war eine bescheidene Erweckung, aber es war eine. Dann dritter Punkt, die Schechina. Diese wunderbare Wolke, die nachts als Feuersäule über der Stiftshütte und dem Salomonischen Tempel sichtbar war. Die Schechina, welche einst die Gegenwart Gottes in Israel sichtbar angezeigt hatte, zog nie in den zweiten Tempel ein. Das war auch eine Demütigung. Zwar die Tempel in Jerusalem, aber ohne Schechina, über dem Allerheiligsten. Dann vierter Punkt, das haben wir bereits gesehen, die Urim und die Tumim fehlte. Es gibt noch mehr. Aber lassen wir das mal bei diesen ganz wichtigen vier Punkten. Und bei Punkt 5 kommt ein göttliches Dennoch. Der Messias sollte zum zweiten Tempel kommen und ihn mit seiner Herrlichkeit füllen. In Malachi 3,1 heißt es, und plötzlich, der letzte Prophet des AT, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Plötzlich. Und in Daniel 9, 25 bis 26, das habe ich ja schon erklärt, da werden diese 69 mal 7 Jahre vorgestellt und genau am Ende kam der Messias Jesus. Aber dann heißt es, er wird ermordet und dann wird der Tempel zerstört. Und so wusste man aus Daniel 9, der Messias wird zum zweiten Tempel kommen, aber dann getötet werden und in der Folge wird der Tempel verwüstet werden. Ich habe vor kurzem mit zwei Ehepaaren ein vierstündiges Gespräch gehabt. Die Männer sind und ein Jude aus New York und der andere aus Marokko. Und ich sollte ihnen erklären, aus jüdischer Perspektive, was ihre Frauen glauben. Und also die eine ist eine Jüdin, auch aus New York, und die andere kommt von der Ostküste, von Amerika. Gut, die Ausgangsfrage war, wie kann Jesus der Messias gewesen sein, wenn ja kein Friede gekommen ist, seit 2000 Jahren. Und dann habe ich Daniel 9 genommen und habe gezeigt, ja, der Messias musste kommen, am Ende der zweiten Tempelperiode, dann muss er sterben und das heißt, und er wird nichts haben. Also, ist eigentlich klar, wenn Friede gekommen wäre, dann wäre Jesus gar nicht der Messias gewesen. Es ist einfach schlicht das, was in der Bibel steht. Und jetzt haben sich beide entschlossen, in einen Hausbibelkreis zu gehen. Ja, das ist ein Anfang. Aber das können wir ganz klar sagen, der Messias sollte zum zweiten Tempel kommen, zu diesem Tempel, wo so vieles fehlte, wo so vieles demütigend war, aber der Mensch gewordene Gott sollte in diesen Tempel einziehen. Und darum war das so gewaltig in Lukas 2, als Maria und Josef einen Monat nach der Geburt mit dem Kindlein kamen, um die Schekel zu zahlen für die Erstgeborenen. Und dann kommt Simeon und nimmt das Kind in die Arme, im Tempel, plötzlich. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen. Und dann kam der Herr Jesus immer und immer wieder zum zweiten Tempel. Jetzt noch einen wichtigen Punkt hier. Zudem war der zweite Tempel auch ausersehen, um der besondere, von Gott erwählte Aufbewahrungsort der Heiligen Schrift zu sein. Haggai, also der Prophet aus der Zeit von Esra, sagt Folgendes. Haggai 2. Ich lese in Vers 3. Ja, jetzt wissen wir, es ist das drittletzte Buch des Alten Testaments. Ganz einfach zu finden. Nach den Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Dann hört das Alte Testament auf. 2, Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Sagt Haggai. Wer war also noch 586 da und hat den Salomonischen Tempel noch gesehen? Es gab solche alten Leute, die sind dann wieder zurückgekommen aus der Gefangenschaft. Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Wir kommen noch darauf, bei der Einweihung des Tempels haben die geweint. Das war ein Schluchzen, während die jungen Leute, die haben gejubelt. Ja, nicht ganz die gleiche Perspektive, alt und jung. Aber das Weinen und die Freude hat sich zu einem Klang vereinigt, sodass man in der Ferne das gar nicht mehr voneinander unterscheiden konnte. So steht das in Esra 4. Und ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und jetzt kommt eine prophetische Ermutigung. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Das war der Führer der Juden. Und sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du Hoherpriester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Also man kann sagen, ja, ich habe nichts Großartiges mehr. Früher, das war also glanzvoll, eindrücklich, mächtig. Und heute, wie nichts. Aber es wird Mut gemacht. Ihr müsst trotzdem arbeiten, nicht faul werden. Seid stark, arbeitet. Und die Verheißung ist, denn ich bin mit euch. Das ist das Entscheidende. Gott, dass Gott mit uns ist. Und jetzt kommt es. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Mein Wort und mein Geist. Beides war im zweiten Tempel da. Das Wort Gottes, die Bibel wurde im Tempel aufbewahrt und der Heilige Geist war da. Nicht mehr die sichtbare Schechina, aber das Wirken des Geistes Gottes war in Jerusalem nach wie vor zu erleben. Und so wurde der Tempel zum Aufbewahrungsort der Bibel. Nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten Tempel war das so. Jetzt schreibe ich da auf dem Blatt, es war nicht erlaubt, irgendwelche Bücher auf den Tempelberg zu nehmen. Zum Beispiel war es absolut verboten, Bücher von Homer auf den Tempelberg zu nehmen. Ja, war unerwünscht. Nebst der Bibel durften nur ganz bestimmte Schriften, wie zum Beispiel levitische und priesterliche Geschlechtsregister, im Tempel aufbewahrt werden. Ich gebe in der Fußnote an, woher diese Quellen kommen. Die talmudische Überlieferung spricht ausdrücklich über drei Tora-Rollen, die im Tempel aufbewahrt wurden. Ich gebe unten in der Fußnote die Talmudstellen an. Von besonderer Bedeutung ist die Erwähnung einer Tora-Rolle, die das Buch Esra genannt wurde. Es wird so in einer rabbinischen Schrift, die heißt Tosefta Kelim Baba Metzia, 5.8, wird das erwähnt. Eine besondere Tora-Rolle, die heißt das Buch Esra. Das ist für uns sehr interessant. Wir werden gleich noch sehen, in Esra 7 kommt Esra mit einer Tora-Rolle und will das Gesetz in Israel lehren. Und offensichtlich wurde diese Tora-Rolle dann weiter im zweiten Tempel aufbewahrt. Weiter, diese Kopie der mosaischen Gesetzesbücher wurde im Judentum dem Schriftgelehrten und Priester Esra zugeschrieben. Darum hieß sie das Buch Esra. Nun ist Folgendes interessant. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört. Und in der Reformation, als man begann, die Bibel wieder aus dem Urtext zu übersetzen, da haben die Reformatoren masoretische Handschriften genommen. Das waren also mittelalterliche Abschriften von Rabbinern des Alten Testaments. Und da hat man natürlich gesagt, ja, dieser Text ist ein sehr später Text aus dem Mittelalter. Wie können wir wissen, ob das wirklich der ursprüngliche Text ist und so weiter. Und jetzt 1947 und folgende kamen die Handschriften vom Toten Meer ans Licht. Und was hat man gefunden? Man findet dort Handschriften, die diesem mittelalterlichen Text entsprechen. Wow, das ist also doch nicht so jung, aus dem Mittelalter, ja? Da haben wir Handschriften bis in vorchristliche Zeit und wir finden diesen masoretischen Text auch in Qumran und man nennt ihn unter Wissenschaftlern heute der proto-masoretische Text. Der vor-masoretische Text. Das heißt einfach, er ist nicht der Text aus dem Mittelalter, sondern der Text aus Qumran. Aber wir haben ein Problem. Es gibt noch mehr Texttypen in Qumran. Es gibt einen anderen Texttyp, der ist so modernisiert. Die Rechtschreibung ist modernisiert. Zum Beispiel die vollständige Jesaja-Rolle ist dieser modernisierte Typ. Die stammt ja aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Aber die Rechtschreibung ist modern. Und dann gibt es einen Typ, der entspricht mehr der griechischen Übersetzung der Septuaginta aus Ägypten. Und einen vierten Typ, der entspricht mehr der Gesetzesrolle der Samaritaner. Jetzt haben wir vier Typen. Und es ist ja so, die liberalen Theologen, die haben früher den masoretischen Text verachtet. Später Text und wurde viel verändert und so. Und jetzt plötzlich haben sie wieder eins aufs Dach gekommen. Die bekommen dauernd aufs Dach. Aber das war wieder so ein Schlag. Das ist also doch ein ganz alter Text aus vorchristlicher Zeit. Ja, das ist ja der Punkt. Die Rechtschreibung des masoretischen Textes aus dem Mittelalter ist altertümlicher als der von der Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert. Und heute wissen wir sogar, weil wir haben in den letzten Jahren viel Fortschritte gemacht über Rechtschreibung des Hebräischen, diese Rechtschreibung entspricht der Zeit etwa 6. 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist auch die Zeit, als es noch die Propheten gab. Die durften eben unter Inspiration Anpassungen machen. Aber jetzt sagen solche, nicht alle, aber gewisse sagen, ja gut, wir haben vier verschiedene Typen, aber wir können nicht sagen, welcher der ursprüngliche ist. Das ist Pluralismus, ja? Natürlich gibt es den masoretischen auch dort, aber wer sagt uns, dass das der wirkliche Text ist? Nun, das können wir sehr gut jetzt sagen. Und zwar, es ist so, dass die Qumran-Gemeinschaft war eine Sekte. Die hat sich im 2. Jahrhundert vom 2. Tempel, vor Christus, vom 2. Tempel getrennt. Und zwar, weil viele Dinge nicht mehr nach der Bibel waren. Da haben sie gesagt, wir können nicht mehr da weiter Gottesdienst feiern, wir müssen uns vom 2. Tempel trennen, wir gehen in die Wüste und warten, bis der Messias kommt. Und dann haben die mitgenommen, was sie mitnehmen konnten an Handschriften. Aber sie mussten sich von dem Zentraltext im Tempel abtrennen. Sie hatten dann auch keinen Zugang mehr. Das war ja der die Referenzbibel. Aber die haben dann gesammelt von links und rechts, was sie haben konnten. Und so hatten die vier Typen von Texten in ihrer Bibliothek. Aber man hat außer in Qumran dann noch weiter gesucht in der judäischen Wüste und hat zum Beispiel im Wadi Murabbaat in der Nähe von Bethlehem in der Wüste wieder Handschriftenfunde gemacht. Und die stammen aus der Zeit des zweiten Aufstandes der Juden gegen die Römer. Ja, 132 bis 135. Und da haben die, das waren Juden aus dem offiziellen Judentum. Und die haben auch ihre Bibel mitgenommen. Was findet man da? Den proto-masoretischen Text. Und noch näher als der proto-masoretische Text in Qumran, bei unserem Mittelaltertext. Ja, man hat Fragmente gefunden aus den fünf Büchern Mose und die stammen aus der Zeit etwa 60 nach Christus. Und darin gibt es keine einzige Abweichung in der Rechtschreibung vom Mittelaltertext. Die stimmen Buchstabe für Buchstabe, sogar in Rechtschreibung überein mit dem Mittelaltertext. Und dann hat man weiter noch Funde gemacht in Masada, wieder von Juden aus dem Zentraljudentum, die mit dem Tempel verbunden waren. Und was kam wieder heraus? Ganz klar, der proto-masoretische Text. Und dadurch wird deutlich, der Text im Tempel, das war der Texttyp masoretischer Text. Und das ist dieser Zentraltext, den man im zweiten Tempel aufbewahrt hat. Dort war der Aufbewahrungsort und diesen Text haben wir eben heute noch. Durch eine ganz getreuliche Überlieferung durch die Jahrtausende hindurch. So, das war so ein bisschen ein Exkurs. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Blatt, Kapitel 3. Da lese ich ab Vers 1. Und als der siebente Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht in dem Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Und sie feierten das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist. Und sie opferten Brandopfer Tag für Tag, nach der Zahl, nach der Vorschrift, das tägliche an seinem Tag. Und so weiter und so fort. Also, hier wird als erstes der Opferdienst wieder eingeführt. Bevor man das Tempelhaus baut, oder irgendwelche Gebäude, das erste war der Altar. Das ist das Einfachste, das kann man sofort machen. Und der Opferdienst wurde sofort wieder eingeführt. Und erst im folgenden Jahr wurde das eigentliche Tempelhaus gebaut. Nun, heute interessieren sich orthodoxe Juden für den Endzeittempel. Und es ist die Frage, wie soll das bewerkstelligt werden? Nun, wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu tun, dann werden sie als erstes den Altar aufbauen. Und seit ein paar Jahren wissen wir ganz genau exakt, an welcher Stelle auf dem Tempelplatz der Altar stand. Also sie können ihn wieder genau Vers 3, an seiner Stätte aufrichten. Und ich werde das dann nach der Pause zeigen. Es ist gerade außerhalb des Felsendoms. Aber wir sehen das dann nachher im Detail. Also das ist das Erste und alles Weitere kann dann nachher noch erfolgen. Was uns auffällt, es war ganz genau nach biblischer Vorschrift. Die haben also nicht irgendwie fantasiert, wie machen wir den Gottesdienst, sondern wir lesen immer wieder nach dem Gesetz Mose, nach der Vorschrift, nach der, wie es vorgeschrieben ist. Also der Gottesdienst ist nicht einfach dem Empfinden des Menschen so schlechthin überlassen, sondern es geht darum, dass wir Gottes Normen beachten. Und wir finden ein schlechtes Beispiel zur Zeit von Mose. Zwei Söhne Aarons, die hatten doch fremdes Feuer benutzt zum Räuchern. Was heißt das fremdes Feuer? Die haben nicht das Feuer durch den Blitz vom Himmel auf dem Altar entzündet genommen, sondern irgendwelches Feuer. Da haben sie gesagt, das kommt nicht unbedingt so ganz genau darauf an. Und nachher in 3. Mose 9 wird dann erklärt, Priester dürfen keinen Wein trinken in der Zeit, wo sie Priesterdienst tun. Also absolut Alkoholverbot. Nicht nur ein, das nur ein bisschen, das ist ja klar. Aber gar kein Alkohol. Das ist wohl ein Hinweis, dass die nicht nüchtern waren. Und dann machten sie es, wie es ihnen passte. Und sie wurden mit dem Tod bestraft. Von Gott. Also das zeigt uns, gerade in der heutigen Zeit, wo man meint, man könne einfach schlicht alles machen, was manchen Leuten, nicht allen, Spaß macht, das geht nicht. Wir haben die biblischen klaren Vorschriften zu beachten. Und im Neuen Testament wird zum Beispiel 11-mal aufgerufen zur Nüchternheit. Seid nüchtern zu den Gebeten, 1. Petrus 4. Und weiter haben sie dann im nächsten Jahr die Grundlage gelegt für das Tempelhaus. 3, Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihre Kleidung hintreten. Und da kam dann dieser Jubel und auch das Weinen der alten Leute. Ja, da werde ich nach der Pause erklären, was das genau ist, dieser Grund des Hauses Gottes. Das wird uns sehr hilfreich sein für gewisse Sachverhalte im Neuen Testament besser zu verstehen. Dann kommen wir bereits zu Kapitel 4. Ab Vers 1. Und die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Und sie traten zu Zerubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Häupter der Väter Israels sprachen zu ihnen, es geziemt euch nicht, mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie der König Kores, der König von Persien, uns geboten hat. Da suchte das Volk des Landes, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie dingten Ratgeber gegen sie, um ihren Plan zu vereiteln, alle die Tage Kores, des Königs von Persien, bis zur Regierung Darius, des Königs von Persien. Also, die Feinde Judas, das sind diese Samaritaner. Ich muss erklären, woher kommen die. Im Jahr 721 wurden die 10 Stämme im Norden Israels durch die Assyrer deportiert nach Assyrien. Das war ja für sich ein Königreich und im Süden war das Königreich Juda. Und das Königreich Juda kam eben erst später in die Gefangenschaft, aber nach Babylon, wie wir es gesehen haben. Nun, die 10 Stämme wurden deportiert nach Assyrien und die Assyrer haben dann andere Völker, die sie unterworfen haben, deportiert nach Nordisrael. Es gab Leute aus den 10 Stämmen, die wurden zurückgelassen Und die haben sich dann vermischt mit diesen neuen Neuankömmlingen, diesen neuen Deportierten. Und nach einiger Zeit haben die sich dann begonnen zu interessieren für die 5 Bücher Mose. Und so haben die Samaritaner eben auch ihre Bibel. Bis zum heutigen Tag. Und nun, diese Samaritaner, die im Wesentlichen waren das eben Heiden, mit ein bisschen Mischblut, ja, die kommen jetzt und sagen, wir möchten auch mit euch den Tempel bauen. Toll, jetzt können wir zusammenarbeiten. Aber, wir haben schon gesehen, die Zurückgekehrten hatten sogar ein Problem mit denen, die einfach kein Geschlechtsregister hatten. Das kann man neutestamentlich übertragen, die fehlenden Geschlechtsregister. Das sind Leute, die nicht nachweisen können, dass sie wiedergeboren sind. Nicht wahr? Man wurde Mitglied des Volkes Gottes durch natürliche Geburt. Ja. Und dann am 8. Tag kam die Beschneidung. Und wie wird man Mitglied des himmlischen Volkes im Neuen Testament? Durch Wiedergeburt, durch Neugeburt. Bekehrung, also eine bewusste Umkehr zu Gott, zu Jesus Christus, das Bereuen der Sünden und das Inanspruchnehmen des Opfers des Herrn Jesus Christus, das vollends genügt. So bekehrt man sich. Und so wird man von Gott neu geboren, wiedergeboren. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann heißt es, die eben aus Gott geboren sind. Nun, wie kann man merken, ob jemand wiedergeboren ist? Aus verschiedenen Gründen. Das sind die Früchte im Leben, die im Neuen Testament beschrieben werden. Kann man erkennen, das ist jemand, der ist ein echter Gläubiger. Aber wenn jemand diese Früchte nicht hat, ja, dann muss man das bezweifeln. Man kann ja nicht beweisen, dass er wirklich nie eine Wiedergeburt erlebt hat, aber es ist doch so, dass man nicht sagen kann, der kann am Gottesdienst aktiv teilnehmen. Der hat gewissermaßen kein Geschlechtsregister. Und jetzt kommen Leute, die gehören absolut nicht zum Volk Gottes, aber die möchten jetzt auch zusammenarbeiten. Und die sagen, Zerubabel, Jeschua, nein, das geht nicht. Also da haben wir ein alttestamentliches Beispiel für Ökumene. Samaritaner versuchen, eine Ökumene mit den Juden einzugehen. 1 bis 2. Die Juden lehnen ab, Vers 3. Trotz aller unangenehmen Folgen, bis hin zum Baustopp, Kapitel 4, 4 bis 24. Also die waren auch bereit, unangenehme Konsequenzen auf sich zu nehmen. Hätten sie die Ökumene gemacht, dann wäre sie ihnen besser gegangen. Auf den ersten Blick, ja. Aber die haben das ganz bewusst abgelehnt. Nun, neutestamentlich können wir das übertragen. In 2. Korinther 6, 11 bis 7, 1 wird ganz klar gesagt, man kann nicht gottesdienstliche Gemeinschaft haben mit Ungläubigen. Dort wird deutlich aufgerufen, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Und da wird deutlich, das Prinzip der Volkskirche ist nicht biblisch. Wo Menschen, die nicht neues Leben aus Gott haben, die nicht eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, zusammen mit echten Gläubigen das Abendmahl feiern, das ist im krassen Widerspruch, ich lese das in 2. Korinther 7, 6 und 7. 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Und so weiter. Und dann Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und dann kommt 7,1 als Schlussfolgerung. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Ehrfurcht Gottes. Dann haben wir eine weitere Stelle, 2. Timotheus 2, 19 bis 22. Da geht es im Zusammenhang um Irrlehrer. Und es wird deutlich gesagt, man muss sich von ihr Lehren trennen. In Hebräer 13, 12 bis 15 geht es um das religiöse System in Jerusalem. Der Hebräerbrief erklärt, Christus ist hinausgeworfen worden und hat außerhalb von Jerusalem gelitten. Dann sollen wir jetzt auch aus Jerusalem und uns vom Tempel absondern. Denn wenn unser Herr keinen Platz gehabt hat in Jerusalem, dann haben wir auch keinen. Das bezieht sich also auf Absonderung vom Judentum, das den Messias verwirft. Das können wir natürlich übertragen auf jedes religiöse System, wo Christus und seine Autorität verworfen wird. Da können wir auch nicht bleiben. Also wenn ein Theologe sagt, Gott ist tot und die Bibel ist nicht Gottes Wort und Homosexualität ist nur eine Zeitfrage, ist akzeptabel heute, dann ist es ein Bruch mit Christus. Und dann ist diese Stelle wieder anwendbar. Und weiter in 2. Johannes 7 bis 10 wird gewarnt vor Antichristen, die fundamentale Irrlehre bringen. Von denen muss man sich auch trennen. Und in Offenbarung 18, Vers 4 geht es um Babylon. Und als symbolischer Name der falschen Kirche, und da heißt es, geht aus ihr hinaus, mein Volk. 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Also Gott sieht in Babylon sein Volk und ruft es auf, geht hinaus. Nun, das wird uns noch weiter beschäftigen, denn das Buch Esra zeigt ja die Befreiung aus Babylon. Also da finden wir einen ganz wichtigen neutestamentlichen Zusammenhang, aber das nach der Pause. Ganz kurz noch, in Kapitel 5 stehen dann die Propheten Haggai und Zacharia auf und sie ermutigen durch ihre Prophetie und durch ihr Beispiel, wir müssen weiter an dem Tempel bauen, obwohl es da zu einem Baustopp gekommen ist. Die Feinde haben einen persischen König überreden können, dass er hier einen Erlass rausgibt, der Tempel darf nicht mehr gebaut werden. Und dann haben sich alle gesagt, ja gut, dann können wir halt nicht mehr. Die Obrigkeit hat es verboten. Aber es ist schon interessant, in Haggai, da sagt der Prophet nicht, ihr seid eigentlich schon arme Leute, ihr habt ein Verbot bekommen. Er sagt, was macht ihr eigentlich? Ihr baut eure schönen Häuser und mein Haus lasst ihr einfach stehen, sagt Gott. Er sagt nicht, es ist eigentlich gut verständlich menschlich, dass ihr da nicht mehr baut. Sondern er sagt, ihr interessiert euch viel, viel mehr für eure persönlichen Belange, anstatt für die Sache Gottes. Und so haben die Propheten wieder begonnen zu bauen. Warum? Gegen einen Befehl des Königs. Ja, das Gebot in 2. Mose 25, 8 im Gesetz, in der Tora, heißt, und sie sollen mir ein Heiligtum bauen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Das galt für die Stiftshütte, später für den Salomonischen Tempel, aber dann auch für den zweiten Tempel. Und orthodoxe Juden beziehen das als immer noch gültiges Tora-Gebot auf den dritten Tempel. Und sie sollen mir ein Haus bauen. Dieses Gebot ist unter dem sinaitischen Gesetz zu allen Zeiten gültig. Und hat damit eben nicht ihre Bedeutung verloren. Und dann haben die Feinde natürlich sofort reklamiert, wieder einen Brief geschickt nach Persien. Das geht doch nicht. Und dann hat Darius, der Nachfolgekönig, von dem der gestoppt hat, hat nachsuchen lassen in den Archiven. Und dann hat man tatsächlich in Ekbatana im Archiv einen Erlass von Kores gefunden. Das ist schon längst erlaubt. Der zweite Tempel muss gebaut werden, und wer daran hindert, der muss gekreuzigt werden. Und so mussten sie zuerst gehorchen, und dann hat Gott ihnen den Weg aufgetan. So, jetzt gehen wir zur Pause.